Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 33 möchte ich euch alle heute Morgen zum Gottesdienst heute am Sonntag, der den kirchlichen Namen 10. Sonntag nach Trinitatis trägt, begrüßen. Einen besonderen Gruß richte ich an unsere Organistin, Frau Lommel, und an alle die, die sich später den Gottesdienst nochmal als Download anhören werden. Seid herzlich gegrüßt. Abzukündigen habe ich Folgendes. Morgen um 6:45 trifft sich der Gebetskreis in Medenbach. Und am Dienstag um 19 Uhr ist Bibelkreis in Breitscheid. Also natürlich trifft der Gebetskreis sich auch um 19.15 Uhr. Ja. So ganz so früh werden wir nicht aufstehen. 19.15 Uhr Gebetskreis in Medenbach, Dienstag 19 Uhr Bibelkreis in Breitscheid. Und Freitag, 26.08., jetzt aber 9 Uhr morgens, Bibelwalking, Treffpunkt dafür, Hofgut Neustadt in Breitscheid. Das ist eine schöne Veranstaltung, wer da Zeit hat, nutzt mal die Gelegenheit, da mitzugehen. Dann ganz herzliche Einladung am kommenden Sonntag zum Gottesdienst zur gewohnten Zeit hier um 11 Uhr in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Gottesdienst betrug 56 Euro und war für den Deutschen Evangelischen Kirchentag bestimmt. Allen Gebern ganz herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und besonders auch die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. In der Woche vom 5. bis 10. September findet die Kleidersammlung für Bethel statt. Altkleidersäcke können am Ausgang mitgenommen werden. In Breitscheid ist das Gemeindehaus in der Zeit vom 5. bis 10. September nachmittags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zum Abstellen der Säcke geöffnet und in Medenbach können die Säcke wie gewohnt bei Käthe Nikodemus abgegeben werden. Soweit die Abkündigungen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Nummer 454, die Strophen 1 bis 6.
Des Israelsonntag. In diesen Tagen des Jahres erinnern sich die Menschen jüdischen Glaubens an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus. Und die christlichen Kirchen, die erinnern sich ihrer Beziehung zwischen Juden und Christen, die ja doch durch die Jahrhunderte zum Teil sehr, sehr verstrickt, schwierig war. Viele Pogrome, die es in Europa gab. Aber das Zurückblicken hat ja immer die Chance, dass man in der Zukunft Dinge auch anders und besser macht. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer jetzt miteinander den Psalm 74 sprechen, ist das ein Psalm, der über die Zerstörung des ersten Tempels geschrieben worden ist. Der prächtige zweite Tempel ist vor 1950 Jahren zerstört worden. Und jetzt ist ja die berechtigte Frage, nach so langer Zeit immer noch wegen eines Bauwerks? Nein, es geht nicht ums Bauwerk. Es geht darum, dass der Tempel in Jerusalem der einzige Ort auf dieser Erde war, wo Gott zugesagt hat, dort wird seine Herrlichkeit wohnen. Das wirft ein anderes Licht auf die Situation. Jetzt also der Psalm, der sich damit auseinandersetzt, dass der Tempel durch die babylonische Armee zerstört worden war. Ich beginne. Warum, o Gott, hast du uns für immer verstoßen? Warum trifft uns dein glühender Zorn?
Wir sind doch dein Herde und du bist unser Hirte, der uns aus deiner Weide führt.
Denk an deine Gemeinde, die du dir vor langer Zeit als Eigentum erworben hast. Mach dich schnellen Schrittes auf zu den Trümmern, die schon seit ewigen Zeiten dort liegen. Alles im Heiligtum haben unsere Feinde verwüstet. Wie lange, o Gott, dürfen unsere Bedränger noch lästern? Wie lange dürfen die Feinde deinen Namen immer wieder verhöhnen? Und doch ist Gott mein König. Schon seit frühester Zeit, er vollbringt rettende Taten überall auf der Erde. Gehört der Tag und dir gehört die Nacht. Dem Mond unter der Sonne hast du ihren Platz zugewiesen. Denk daran, die Feinde verhöhnen dich, den Herrn. Sie sind ein gottloses Volk und lästern über deinen Namen. Blick wieder auf den Bund, den du mit uns geschlossen hast, denn in den dunklen Schlupfwinkeln des Landes herrscht rohe Gewalt. Erhebe dich, Gott, und kämpfe für dein Anliegen. Denk daran, dass törichte Menschen dich den ganzen Tag verhöhnen. Lasst uns diesen Herrn anbeten.
Dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang.
Wir beten und bekennen: Heiliger Gott, es tut so gut, wenn wir wie der Psalmbeter zu dir fliehen und dir vertrauen. Unsere Klage findet bei dir offene Ohren. Unsere Not kommt in deiner Gegenwart zur Ruhe. Deine Nähe verändert uns. Was unmöglich schien, bei dir wird es dennoch möglich. Du bewahrst uns vor Verzweiflung. Du rückst unser Bild von der äußeren Lage zurecht. Du hilfst den Armen und Unterdrückten auf. Nichts und niemand wird dich aufhalten. Lass uns heute und morgen wieder an dir bleiben. Herr, erbarme dich. So jubelt der Psalmist: Der Herr ist unser Gott und wir sind das Volk, das er weidet und Schafe in seiner Hand. Lasst uns Gott ehren.
Sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen.
Danke, Jesus, dass du unser Retter geworden bist. In dir erfüllen sich alle Zusagen Gottes. Du stellst uns das wahre Wesen Gottes vor Augen. Und du lässt uns den Vater im Himmel mit deinen Augen sehen. Du, Jesus, ziehst uns hin zu Gott. Amen. Für die Lesung bitte ich jetzt die Gemeinde, so es möglich ist, aufzustehen.
Ich lese aus 2. Mose 19, die Verse 1 bis 8, unter der Überschrift: Der Herr offenbart sich am Sinai. Etwa 2 Monate, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie hatten Rephidim verlassen, waren in die Wüste Sinai gekommen und schlugen dort am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Mose kehrte vom Berg zurück, rief die führenden Männer des Volkes zusammen und teilte ihnen alles mit, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Die Israeliten waren einer Meinung: Wir wollen alles tun, was der Herr uns sagt. Diese Antwort des Volkes überbrachte Mose dem Herrn. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Wir antworten dem gehörten Wort Gottes, diesem sehr berührenden Gespräch, das Gott so zeigt, wie sehr er mit seinen Menschen verbunden sein will, mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied 198, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Predigttext zu dem heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im 5. Kapitel, die Sätze 17 bis 20. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Wenn wir Matthäus 5 hören, werden wir sofort denken, okay, das ist klar, das ist die Bergpredigt, also Jesus spricht. Denkt nicht, sagt Jesus, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um volle Geltung zu verschaffen. Oder anders übersetzt, um es zu erfüllen, das Gesetz. Denn Amen, ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein im Gesetz vergehen, alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmel als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, Sind Sie mit sich und Ihrem Leben zufrieden? Das ist ein Satz, auf den einige Menschen sogar sehr selbstgefällig antworten: Ja, das bin ich. Und noch einen drauflegen und meinen, ich würde alle Fehler nochmal so machen. Ich zucke jedes Mal bei dieser Äußerung zusammen und ich möchte gleich betonen, dass ich mit einer Reihe von Entscheidungen in meinem Leben überhaupt nicht zufrieden bin und wünschte, ich könnte sie rückgängig machen. Denn hier kommt der zweite Teil der Frage, die sich unweigerlich stellen muss, wenn wir diese Rede von Jesus gehört haben. Ist Gott mit mir zufrieden? Die religiöse Regierungspartei der Pharisäer, die zur Zeit Jesu in Verantwortung war, bestand aus wirklich ernsthaften Menschen. Und über sie sagt Jesus in diesem Abschnitt der Bergpredigt, dass sie mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen werden. Ist Gott mit mir zufrieden? Das ist die Frage nach der Erfüllung des Gesetzes Gottes in meinem Leben. Und das müssen wir uns näher anschauen. Als allererstes schauen wir auf Jesus. Das ist immer gut. Was sagt er über das Gesetz, über die Gebote Gottes? Jesus sagt, die sind nicht außer Kraft. Im Gegenteil, selbst der kleinste Teil behält seine Gültigkeit. Jesus gebraucht das Wort, kein Jota wird vergehen. Jota ist, darum wird das immer nicht übersetzt, sondern anders übersetzt, dann Jota ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Der ist wirklich winzig, man könnte ihn vergleichen mit dem Tüpfelchen auf dem I bei uns. So wichtig ist Jesus, das Gebot Gottes, dass alles bleibt. Und das ist ja jetzt das Wesentliche. Es gilt für ihn, für sein ganzes Leben. Jesus widmet sich mit seinem ganzen Leben der Erfüllung der Gebote Gottes. Das ist wichtig, denn das haben die Pharisäer auch behauptet, dass sie das tun. Und sie haben es mit Sicherheit sehr gut getan. Aber es hat nicht ausgereicht. Wir wissen gleich den Unterschied. An einer anderen Stelle hat Jesus mal erklärt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Jetzt schauen wir uns das Leben von Jesus an und dann sehen wir einen ganz wunderbaren Kreislauf. Der Vater im Himmel schenkt Jesus den neuen Tag, die Kraft für den neuen Tag, die Nahrung, sein Wort, die Zuhörerinnen und Zuhörer, Gelassenheit. Und vieles mehr, all das schenkt der Vater im Himmel, Jesus. Und Jesus reagiert darauf, indem er für all das dankt. Der Vater im Himmel gibt Jesus alles, was er braucht. Und Jesus gibt sich ganz dem Vater im Himmel hin. Mit allem, was Jesus tut, erfüllt er den Willen Gottes. Es ist ganz interessant, so an manchen Stellen im Neuen Testament lesen wir davon, dass die Schüler von Jesus sagen, komm Jesus, da und da müssen wir jetzt hingehen oder die und die Leute warten jetzt auf uns. Und Jesus sagt, nein, wir müssen woanders hingehen. Das ist nicht, weil Jesus stur ist oder seinen eigenen Kopf durchsetzen muss, sondern weil er genau gehört hat, wo Gott ihn jetzt haben will. Und dann tut er ganz andere Dinge, als die, die augenscheinlich sind. Anderes Beispiel, diese selben Jünger, die wirklich aufgeweckt waren, die wären mit Sicherheit an dem Baum vorbeigegangen, auf dem der Zachäus oben saß. Jesus wusste, hier muss ich stehen bleiben. Hier muss ich raufgucken. Und den Mann da oben, der von dort oben schön geschützt durch die Blätter einfach nur mal gucken wollte, den muss ich runterholen. Bei dem bin ich heute zu Gast. Jesus handelt nach dem, was Gott ihm zeigt. Er hört Gottes Willen und kann es in jedem einzelnen Moment darum auch tun, was Gott von ihm will. Der Vater im Himmel liebt Jesus und Jesus liebt den Vater. Er liebt ihn auch so, dass er diese Liebe Gottes den Menschen weiterträgt und weitergibt. Damit ist ein Kreislauf des Lebens beschrieben, den Gott sich bei der Erschaffung der Welt gedacht hat. So sollte das mit dem Mensch und ihm sein. Ein ständiges Miteinander. Sünde ist gestörter Kreislauf. Damit ist das Schenken Gottes, das ja nicht aufgehört hat, nicht mehr wahrgenommen. Jetzt schauen Menschen auf ihr eigenes, was sie können, was sie geleistet haben, wie sie sich angestrengt haben, was sie alles Gutes hinbekommen. Aber wenn dieser Kreislauf gestört bleibt, führt das zum ewigen Tod. Das war das Problem der Pharisäer. Sie haben das Wort Gottes sehr ernst genommen, aber sie haben es gelebt. Sie haben es sich nicht schenken lassen, sondern sie haben mit all ihrer Anstrengung, und das war viel, versucht, das Gebot zu erfüllen. So ist es aber nicht gemeint. Einmal vor langer Zeit sagte mein Großvater zu mir: Komm Junge, wir veredeln einen Baum. Wir gingen dann zu einem jungen, kräftigen Baum und er schnitt zwei Kerben in den Stamm hinein, eine senkrechte und eine waagerechte, die sich beide berührten. An der Stelle, wo diese beiden Kerben sich berührten, hat er jetzt einen Schößling, den er aus der Tasche zog, den er nochmal anspitzte, hineingepropft. Ganz vorsichtig, wenn man den von oben da reinsteckt, dann öffnet sich die Rinde so ein Stück und er findet richtig Halt da drin. Nachdem der steckte, hat mein Großvater aus einem Verband, den er in Harz und Lehm getränkt hatte, einen Verband um diesen Baum gelegt, um diesen eingepropften kleinen Sprössling ganz fest zu machen, ganz sicher zu machen und auch die Wunde zu schließen, die dem Baum ja zugefügt war. Und dann braucht es erstmal ein wenig Geduld. Aber siehe da, dieser Sprössling ging an und er hatte tatsächlich geblüht. Das ist aber noch nicht alles. Denn jetzt muss man warten. Jetzt muss man weiter Geduld haben, denn er wird wachsen. Er wächst an und dann treibt er natürlich auch. Und jetzt ging es darum, immer wieder wilde Triebe abzuschneiden, damit dieser eine richtig kräftig wird. Das ist ein Geschäft von vielen Jahren. Bis schließlich ein wunderbar leckerer Apfel an diesem Sprössling herauswuchs. Diese kleine Gartengeschichte soll uns helfen zu verstehen, was Jesus von uns erwartet. Von seinen Schülern damals und von uns. Wir sollen in diesen Kreislauf des Lebens, den Jesus mit Gott gelebt hat, auch hineinkommen. Und wir werden das nicht durch unsere Intelligenz, durch unsere Intuition, durch unseren starken Willen schaffen, sondern wir werden es nur im Geist Jesu Christi schaffen oder andersrum ausgedrückt, durch den Heiligen Geist. Das ist der Grund, warum Jesus nach seiner Auferstehung seine Schülerinnen und Schüler angehaucht hat und gesagt hat, ich gebe euch den Geist Gottes. Das ist nicht nur den Jüngern damals geschehen. Der Geist Gottes ist zu Pfingsten ausgegossen worden und steht zur Verfügung. Das Bild, das ich jetzt erzählt habe, hat Jesus auch gewählt. Er braucht es vom Weinstock und der Rebe. Aber das ist ja dasselbe Prinzip, was ich gerade erklärt habe. Der Geist Gottes, der setzt nicht hier oben an, nicht in unserem Verstand, sondern er setzt in unserem Herz an. Er wandelt unser Herz, unsere Haltung. Er macht aus uns wirklich neue Menschen. Ein bisschen Geduld braucht es, aber es ist ein Geschehen, das 100% geschieht, wenn wir darum bitten. Gott beschenkt uns täglich, unabhängig von unserer Herzenshaltung. Aber wenn wir diese Haltung Jesu annehmen, dann werden wir auch täglich Danke sagen und nicht aus Pflichterfüllung oder weil man das halt so tut, nein, weil es uns ein Herzensanliegen ist, Danke zu sagen. Jeden Tag gibt uns Gott seine Güte und Gnade. Und wir können uns, unser Leben ganz ihm hingeben. Nicht, weil wir das machen, sondern weil uns dazu der Geist Gottes befähigt. Gott liebt uns jeden Tag, unabhängig davon, wie wir drauf sind. Er liebt nicht unsere Sünde, nicht das, was uns von ihm wegbringt, aber er liebt dich, Mensch, unendlich. Und durch das neue Herz, durch den Geist Gottes, wirst du Gott auf ganz andere Weise auch lieben. Du wirst dich nach ihm sehen. Du wirst seine Stimme hören wollen. Und willst das auch weitergeben. In einem letzten und dritten Teil wollen wir jetzt schauen, was diese Wesensveränderung in einer konkreten Anwendung bedeuten kann. Bei Jesus haben wir gehört, dass nicht der kleinste Teil der Gebote sich verändert, vergeht. Die religiösen Menschen zu Jesu Zeit haben versucht, diese Gebote sehr akribisch zu befolgen. Das führte zu ganz kuriosen Handlungen. Zum Beispiel waren sie ehrlich schockiert, als Jesus einen Menschen heilte. Warum? Weil es an einem Schabbat geschah. Und das geht doch nicht. Am Schabbat darf man doch nicht arbeiten. In strenger Erfüllung eines Gebotes waren sie völlig unverständlich für das, was das Gebot will. Dass Gott uns den Sonntag, den Feiertag als einen besonderen Tag schenkt, dient zu unserem Heil. Muss es da nicht passen, wenn da jemand heil wird? Wenn wir mit dem Herzen danken und wenn wir mit dem Herzen denken, dann richtet sich unser Leben so aus, dass wir Gott die Ehre geben. Und natürlich wird Gott die Ehre gegeben, wenn etwas heil wird, was zerbrochen oder krank war. Wie halten wir es denn mit der Ehre Gottes am Sonntag? Ist das der Tag, der für unsere Lebensbeziehung zu Gott beispielhaft steht? Wir nehmen uns doch Zeit hier für die Begegnung mit Gott. Wir sind doch zusammen, weil wir Gott die Ehre geben, mit Liedern, mit Gebeten und indem wir auf sein heiliges Wort hören. Es ist uns doch lieb, auf seine Stimme zu hören. Darum sind wir im Gottesdienst. Prägt das nun auch den weiteren Verlauf dieses Tages? Und prägt diese Gottesdienstbegegnung mit dem dreieinigen Gott auch den Verlauf unserer Woche? In der vergangenen Woche gab es ein skandalöses Ereignis im Bundeskanzleramt. Ich möchte davon sprechen, weil es mir und Ihnen einen Spiegel vorhält über unsere eigene Herzenshaltung. Und ich sage gleich noch mehr zu diesem Gedanken, aber erstmal das Ereignis. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas war als offizieller Gast der deutschen Bundesregierung in Deutschland beim Bundeskanzler und wurde in der Pressekonferenz, in der abschließenden, auf das Gedenken an die Ermordung israelischer Sportler von vor 50 Jahren bei den Olympischen Spielen in München angesprochen. In seiner Antwort, die gar keine Antwort war, redete er plötzlich von 50 Orten des Holocaust, den die Israelis an den Palästinensern begangen hätten. Dieser Vergleich ist eine unglaubliche Verhöhnung gegenüber den schändlich ermordeten Menschen in den deutschen Konzentrationslagern und es ist von einem Gast in Deutschland geäußert eine unfassbare Ungeheuerlichkeit. Weshalb der Reporter diesem Mann eine solche Frage gestellt hat, kann ich mir überhaupt nicht erklären. Es ist nämlich belegt, dass Mahmoud Abbas zu den drei Drahtziehern des 1972 verübten Terroraktes der Al-Fatah zählt. Allein darum ist es schon hochproblematisch, dass der Mann überhaupt nach Deutschland eingeladen wird. Noch dazu, weil er ein ausgewiesener Holocaust-Leugner ist. Er hat eine Dissertation geschrieben in Moskau über das Nichtvorhandensein des Holocaust. Darauf hat der Vorsitzende der deutsch-israelischen Gesellschaft Oliver Beck hingewiesen. Der Skandal ist und bleibt aber, dass der deutsche Bundeskanzler schwieg und zuließ, dass die Pressekonferenz in seinem Hause mit diesem ungeheuerlichen Vergleich des Palästinensers schloss, ohne dass Herr Scholz in unser aller Namen sofort und nachdrücklich widersprach bzw. sich eine solche Äußerung verbat. Aber als ginge es nicht noch schlimmer, reichte Herr Scholz Sekunden später diesem Mensch die Hand. Diese Geste steht in starker Diskrepanz zu der erst eine Stunde später und also deutlich nachträglich und nur auf Twitter publizierten Empörung des Bundeskanzlers über das Gehörte. Meines Erachtens müssten beide Männer öffentlich um Entschuldigung bitten. Zuerst und mit glaubhaftem Bedauern gegenüber den Menschen jüdischen Glaubens. So dann aber in diesem Fall auch gegenüber dem deutschen Volk. Der eine für seine Ungeheuerlichkeit und der andere für seine Unterlassung. Der Kanzler muss mit uns diese Schuld gegen das Volk Gottes tragen. Wir haben uns gegen Gottes Volk gewendet und können das nur sühnen, indem wir uns nicht bloß an Gedenktagen, sondern gerade im Alltag entsprechend reuevoll zeigen, unabhängig davon, ob der Kanzler an Gott glaubt oder nicht. Ansonsten stimme ich Herrn Beck zu, die 74 Millionen aus unseren Steuergeldern, die an die palästinensische Autonomiebehörde fließen, können doch jetzt nicht trotzdem bestätigt werden. Sie müssen doch augenblicklich eingefroren werden. Der deutsche Seppel zahlt immer, egal wie man mit ihm umspringt oder was. Ich finde das würdelos. Nun aber zu meiner eingangs angekündigten nachdenklichen Überlegung. Das eben beschriebene Fehlverhalten stellt mich und uns vor die Frage, wo mache ich an anderer Stelle, in anderer Sache denselben Fehler oder vielleicht sogar in ähnlicher Sache? Wo schweige ich, wo es um Gottes Ehre geht? Sehe ich andere Böses tun, in mir wird Gleiches ruhen. Die Fehler, die andere machen, sollen uns selber im Hinblick auf unser eigenes Handeln zur Buße vor Gott treiben. Wo muss ich um Vergebung für mein Handeln bitten? Wo habe ich geschwiegen, wo ich hätte reden und Partei ergreifen müssen? Es geht mir um mein Herz und es möge dir um dein Herz gehen. Lassen wir zu, dass Gott uns erforscht und dass Gott uns erneuert. Wesentlich ist, dass wir unser Wesen immer mehr von Christus bestimmen lassen. Amen. Wir haben wieder das Vorrecht, mit Gott über das zu sprechen, was uns auf dem Herzen ist, und auch zu schauen, was ist denn Gott auf dem Herzen. Wir beten, heiliger Gott, für dein Volk. Beschütze sie und gib ihnen Weisheit gegenüber ihren Feinden. Wir bitten dich um Vergebung, dass so viele Menschen deines Volkes unter der Herrschaft von uns Deutschen gestorben sind. Wir bitten dich, heiliger Gott, um Vergebung, dass wir persönlich und wir als ganzes deutsches Volk dein Gebot an so vielen Stellen in unserem Alltag vernachlässigt oder unterdrückt haben. So viel ungeborenes Leben erblickt auch in unserem Land nie das Licht der Welt. Heiliger Geist, lass die Politikerinnen und Politiker unseres Landes jeden Morgen aufwachen mit der Erinnerung daran, dass sie geschworen haben, Schaden von unserem Volk abzuwenden. Und erfülle sie mit Weisheit, dass sie nicht einer Ideologie folgen, sondern dem gesunden Menschenverstand. Wir beten, dass du den Kranken neue Kraft schenkst und dass du dich der Sterbenden erbarmst. Deiner verfolgten Gemeinde aber sei so nah, dass sie es jede Stunde spüren, ganz besonders die, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis sind. Wir beten weiter in der Stille. Und schließen nun mit dem Vater unser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt singen wir das Lied 254. uns um den Segen Gottes bitten. Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er hebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.